Hier wird nochmal umgebaut für unseren letzten Programmpunkt. Wir werden uns jetzt hier auf der Loft Stage nochmal um die Zielgruppenfrage kümmern und haben dazu auch wieder ein letztes Panel.
Hi, hier ist Yogi von Inselmilieu. Schön, dass ihr zu dieser Deep Dive-Folge eingeschaltet habt. Wir nehmen euch jetzt mit zum Rethink Media Event, das am 10. Oktober im Wiener Museumsquartier stattgefunden hat. Rethink Media ist eine junge Veranstaltung, wo sich die innovative Medienbranche trifft, um sich über die Zukunft des Journalismus auszutauschen. Meine Inselmilieu-Partnerin Jana hat dort einen Talk moderiert. Wir stellen euch ihn hier als Deep Dive zur Verfügung, weil wir denken, dass er auch für euch ganz spannend sein kann. Der Titel des Talks ist Inviting the Audience und es geht darum, wie man HörerInnen, ZuschauerInnen oder UserInnen stärker in die Medienproduktion einbeziehen und Journalismus nicht nur für sie, sondern auch mit ihnen machen kann. Dazwischen werdet ihr auch immer wieder mich hören, ich werde unsere Erfahrungen bei Inselmilieu teilen. Und wenn euch interessiert, wie Journalismus gemacht wird und ihr noch mehr Einblicke hinter die Kulissen bekommen wollt, dann hört euch doch gerne auch unsere anderen Deep Dive-Folgen an. Viel Spaß!
Wir begrüßen jetzt unsere Moderatorin des letzten Panels hier auf der Loft Stage, Jana Mack.
Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Gemütliche Runde, wenn wir ein bisschen frische Luft bekommen, wäre super. Danke, Simai, für die Anmoderation, schon wieder weg. Da bist du. Du bist schon wieder weiter. Danke auch euch, die ihr hier seid, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch mit dem Audience zu beschäftigen heute. Ich darf zwei tolle Gäste hier auf die Bühne holen. Eine dritte Gästin hat leider kurzfristig abgesagt wegen Krankheit, aber wir haben eine Alternative. Lasst euch überraschen. Zu meinen Gästen, ich begrüße als erster Christian Burger hier auf der Bühne. Bitteschön. Kannst du dich gerne setzen, genug Freisessel. Dann hole ich gleich mit dazu Helena Guschelbauer. Komm schon vor. Gerne hier, gerne zu uns. Super. Christian Burger, er ist seit 13 Jahren beim Standard tätig und gemeinsam mit, ich glaube es waren 17 Kolleginnen für User-Generated Content verantwortlich. Neben den Kommentaren bei den Online-Artikeln betreut ihr außerdem das Forum Plus vom Standard. Das ist eine virtuelle Diskursplattform, in dem UserInnen selbstverwaltet eigene Beiträge zu Themen wie Sport, Gesundheit, Kulinarik und auch anderen, zum Beispiel TV-Shows, teilen können. Du wirst uns heute Einblicke geben in die Arbeit in diesen Foren. Du wirst mit Vorurteilen aufräumen und erzählen, welchen Einfluss Beiträge aus der Community auch auf die Veröffentlichung des Standard haben. Na.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Dann haben wir Helena Guschelbauer neben mir. Als Medienproduzentin begleitest du verschiedene TV- und Videoprojekte. 2024 hast du im Team des Guten Rat für Rückverteilung gearbeitet. Kennt jemand das nicht, der Gute Rat? Das kennen alle, da muss ich nicht erklären. Oder ich sage es trotzdem kurz. Eine Art Mini-Parlament der BürgerInnen, wo 50 zufällig und nach repräsentativen Merkmalen für die Gesamtbevölkerung ausgewählte Personen darüber entscheiden oder entschieden haben, was mit dem Erbe von 25 Millionen Euro passieren soll. Du warst dort für die Kommunikation zuständig, auf Social Media und auch die Dokumentation. Und du wirst von deinen Learnings berichten, die du quasi in analog moderierten Diskursen gesammelt hast und wie man diese auch auf die Online-Welt übersetzen kann. Dann haben wir unsere dritte Gästin, die nicht da ist. Das ist Sina Ethofer vom Couchgeflüster. Vielleicht kennt ihr ihre Stimme. Ein Podcast, in dem sie gemeinsam mit ihrer Kollegin über Beziehungsprobleme, One-Night-Stands, Dating, Sex und Liebe spricht. Die Community, die Loungies, so nennen sie sie liebevoll, spielen eine ganz große Rolle in ihrem Podcast. Und genau, da Sina nicht da sein kann, habe ich sie gebeten, mir 3 Sprachnachrichten zu machen auf die Fragen, die ich ihr eigentlich gestellt hätte. Das heißt, ja, wir werden Sina auch ein bisschen anwesend mit dabei haben. Und dann der letzte Sessel ist für euch, weil der Talk heißt Inviting the Audience und ich würde auch gerne euch als Audience inviten, nachher mit zu diskutieren. Das heißt, wir werden erstmal, werde ich ein paar Fragen haben und dann werden wir die Runde öffnen, auch für Fragen, Anmerkungen und Erfahrungen von euch. Christian, apropos Diskurs. Du beobachtest, du gestaltest und du moderierst seit vielen Jahren die Online-Beiträge der Standard-Community und eben auch diesen virtuellen Diskursraum von auf Forum Plus. Wenn man oder wenn ich heutzutage durch irgendwie Kommentare mich durchscrolle, sei es Social Media, auch YouTube oder auch bei Beiträgen vom Standard, dann fällt mir auf, dass viele Beiträge sehr aggressiv formuliert sind, sehr polarisierend und sehr, sehr laut, würde ich jetzt mal so sagen. Daraus schließt sich für mich oder ziehe ich die Tendenz, dass eigentlich ja sich das Verhalten der UserInnen verändert hat und ja ganz viel irgendwie ja in dieser Art kommentiert wird. Hast du diese Erfahrung auch gemacht? Erlebst du das auch beim Standard?
Ich bin nicht ganz sicher, wie ich auf diese Frage antworten soll, denn ich habe, also wenn wir jetzt auf den Standard schauen, würde ich sagen, es gibt immer ein Problem sozusagen mit destruktiven Kommentaren, auch mit Hass im Netz. Insgesamt jetzt sozusagen, wie hat sich das in Summe verändert, wenn ich das messe zum Beispiel an der Anzahl der Kommentare oder an dem Anteil der Kommentare, die wir löschen müssen, ist es stark gesunken. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht sind auch unsere Moderationsrichtlinien gesunken oder wir tolerieren mehr. Aber um das vielleicht ein bisschen genereller noch zu beantworten, ich bin schon immer in Online-Diskursen gewesen, auch als Teilnehmer früher, also schon seit Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre sehr intensiv. Ich habe schon immer so etwas, was man jetzt Hass im Netz nennt, wahrgenommen, beziehungsweise destruktive Tendenzen in der Diskussion. Und es gab schon immer auch Methoden, wie man dem entgegentreten kann. Also zum Beispiel Moderation. Also User-Moderatorinnen gab es damals in den Foren, die es so gab, auch schon. Und was sich aber sehr wohl über die Zeit verändert hat, ist quasi eine gewisse Art der Professionalisierung, jetzt sozusagen bei Medienbetreiberinnen, was Moderation betrifft. Gleichzeitig haben sich aber auch diejenigen, die absichtlich destruktiv sind, ebenfalls professionalisiert. Das heißt, es ist vielleicht auch anders geworden, es fühlt sich vielleicht anders an oder es sind andere Formen der Destruktivität, die wir sehen, aber ich würde es nicht sagen, dass es einfach zugenommen hat.
Ja, in dem Forum Plus zum Beispiel, da können ja auch UserInnen eigene Themen, Beiträge hochladen. Das ist, wie ich das erlebt habe, das sind ja einfach Themen, die einen selber beschäftigen. Da ist jetzt auch nicht erstmal so dieses riesen Hass auf die Welt Posting, was abgesetzt wird. Oder gibt es das schon und ihr kuratiert das nur sehr gut?
Da haben wir, also da muss ich sagen, haben wir sehr gute Erfahrungen bislang gemacht. Es gibt einerseits diese Foren Plus, die UserInnen sozusagen dauerhaft bespielen und es gibt auch jetzt seit kürzerer Zeit haben wir ein Produkt, das heißt Mein Forum, wo man sozusagen einmalig einen Beitrag bringen kann und den diskutieren lassen kann. Bei ersterem, bei den Foren Plus, schauen wir uns nicht die Beiträge vorher an, die publiziert werden, das können die UserInnen, denen wir vertrauen, also das sind UserInnen, die wir auch kennen und die wir sozusagen auch immer wieder mal in einem Online-Meeting treffen oder gar sogar mal in einem Offline-Meeting treffen, denen vertrauen wir und das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Ab und zu wird es schon auch missbraucht. Und bei meinem Forum, wo sozusagen einmalig die Beiträge erstellt werden zur Diskussion, da sehen wir, also ganz am Anfang wussten die UserInnen nicht so recht, was wird das, haben uns ganz viele Fragen zur Moderation gestellt, uns eigentlich, aber es ist ja ein Diskussionsbeitrag oder Startpunkt sozusagen für die Community. Aber sie haben das sehr schnell gelernt. Und das ist schon so, dass wir vor der Publikation da immer drauf schauen. Also das heißt, da geht nichts online, bevor wir es gesehen haben, derzeit. Das wird sich definitiv ändern. Aber was wir hier sehen, ist sozusagen, wir nehmen UserInnen ja in eine verantwortungsvolle Rolle. Und ich glaube, das spielt sozusagen den großen Unterschied. Sie wissen dann, Sie sind auch mitverantwortlich für den Diskurs und entsprechend sind das eigentlich sehr interessante Themen und auch Themen, die vielleicht im klassischen Journalismus einfach zu kurz kommen. Themen, die einfach die persönliche Lebensrealität sehr stark widerspiegeln und davon kann letztendlich auch der Journalismus profitieren.
Ja, auch bei Inselmilieu laden wir euch dazu ein, dass ihr uns Vorschläge für die Podcast-Reportagen schickt. Uns ist aber aufgefallen, dass es anders als beim Standard oft Themen sind, die sich außerhalb der Lebensrealität von unseren Hörerinnen und Hörern abspielen. Das sind also oft Communities oder Orte, die man gerne mal näher kennenlernen würde, wo man aber selbst keinen Zugang dazu findet. Ihr könnt also uns damit beauftragen, ein Milieu für euch zu erkunden. Die Reportagen über People of Color, über den böhmischen Prater und die Brotfabrik im 10. Bezirk waren zum Beispiel Vorschläge von Hörerinnen und Hörern. Und auch die Folge, an der wir jetzt gerade arbeiten, über die jüdische Community in Wien, war auch die Idee von einem Hörer, die wir aufgegriffen haben.
Dann eine Frage an Sina, die nicht da ist. Ihr Podcast oder der Podcast Couchgeflüster, wenn ihr ihn kennt, dann wisst ihr das, lebt sehr stark auch von der Community und lebt stark von den Fragen oder den Geschichten, die die HörerInnen selber mit einbringen. Ich habe Sina gefragt, welche Rolle die Audience für ihren Podcast spielt und ob Couchgeflüster auch ohne die Lauschis, also die Community, existieren könnte. Und das Audio 1 bräuchte ich jetzt.
Also ich glaube, dass kein Medium ohne Community existieren kann. Bei uns ist es natürlich nochmal mehr so, nachdem wir sehr viele persönliche Geschichten im Podcast behandeln und sehr viele persönliche und intime Themen, dass unsere Community nun mal mehr eingebunden ist auch und ich glaube auch mehr engaged ist. Eben auch dadurch, dass wir persönlich mit denen interagieren und ihre persönlichen Themen besprechen. Und es ist bei uns auch so, dass wir halt so ein bisschen diesen Charakter der großen Schwester oder der besten Freundin haben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was uns natürlich voll stolz macht und eine richtig schöne Aufgabe ist auch. Aber es bedarf natürlich auch sehr viel Arbeit, sich dieser Community dann auch so intensiv zu widmen. Aber wir machen das natürlich auch sehr, sehr gerne. Aber ja, also ich glaube ganz klar, nein, natürlich könnte unser Podcast so nicht existieren, wenn wir diese Community auf diese Weise nicht hätten. Und es ist garantiert ein wahnsinnig großer Teil unserer Arbeit auch und unseres Erfolges auch, der dadurch durch diesen Community-Faktor gegeben ist. Und ja, also das ist definitiv eine unserer Haupt Quellen auch was Inspiration betrifft, die Inputs aus der Community. Die schicken uns natürlich auch regelmäßig Themen, Vorschläge, Ideen, welche Themen sie gerade persönlich interessieren. Und das ist für uns auch irrsinnig bereichernd, weil wir dann wirklich auch auf Themen draufkommen, die wir zum Beispiel noch gar nicht behandelt haben. Und ja, also ganz klar, Community ist bei uns ein X.
Ihr kann unterschreiben, was Sina sagt. Auch bei uns spielt community-basierter Journalismus eine große Rolle. Ihr könnt eure persönlichen Geschichten bei uns zum Beispiel durch Sprachnachrichten teilen, die wir dann in unsere Reportagen einbauen. Dazu veröffentlichen wir vorher auf Instagram immer einige Fragen, die als Anhaltspunkt verwendet werden können, um von der eigenen Lebensrealität zu erzählen. Für uns ist es auch eine Methode, möglichst viele unterschiedliche Perspektiven in eine Folge reinzunehmen, die wir allein durch unsere Interviewpartner, Partnerinnen gar nicht abdecken könnten. Sehr berührende Geschichten sind mir zum Beispiel aus der Suizidfolge noch in Erinnerung, wo Hörer und Hörerinnen über ihren Umgang mit dem Tod von Angehörigen erzählen. Oder am Ende der Folge über Freikirchen Teil 1 haben wir eine Sprachnachricht einer Hörerin eingebaut, die recht unhappy war mit der Reportage, weil sie sich als gläubige Christin nicht abgebildet gefühlt hat. Im zweiten Teil haben wir uns dann bemüht, auch ihre Perspektive reinzunehmen und zu zeigen.
Genau, ich habe Sina dann auch darauf angesprochen, dass sie in ihrem Podcast sehr viele auch intime Geschichten und Fragen von UserInnen veröffentlichen und ob sie als Content-Creatorin oder als Podcast auch eine gewisse Verantwortung gegenüber ihrer Community verspüren, diese Inhalte zu veröffentlichen. Und das hat sie mir geantwortet, Audio 2.
Ja, also wir bekommen natürlich durch das Thema, das wir im Podcast behandeln, wahnsinnig viele persönliche, intime Details von der Zuhörerschaft mit. Das ist natürlich auch eine Riesenverantwortung für uns. Wir sorgen auch immer im Podcast dazu, dass wir diese persönlichen Geschichten, wenn wir sie im Podcast vorlesen, also die Nachrichten, immer anonymisieren. Es kommt bei uns kein Name vor. Es kommt bei uns auch, wenn es jetzt ganz spezifische Details sind, wie Wohnort oder wenn es andere Merkmale sind, die sehr auf die Person schließen lassen könnten, dann verfremden wir die Nachricht auch ein bisschen, dass das eben nicht so rauskommt. Wir haben aber manchmal auch zum Beispiel Zuhörerinnen und Zuhörer, die da gar kein Problem damit haben, wenn zum Beispiel der Vorname genannt wird. Aber im Regelfall machen wir es so, dass dann gerade diese persönlichen Infos ganz rausfallen aus den Folgen. Bei Umfragen ist es zum Beispiel so, dass die sowieso, also bei Ja-Nein-Antworten, dass wir da sowieso nur die Ergebnisse vorlesen oder die überwiegend genannten Antworten, wenn es offene Antwortmöglichkeiten sind. Also wir sagen jetzt nicht zum Beispiel, Userin XY hat oder konkreter Userin Sabrina hat weniger Lust auf Sex, wenn sie vorher Pizza gegessen hat zum Beispiel. Sowas würden wir nicht sagen. Also wir sagen dann zum Beispiel so, einige unserer Userinnen und Zuhörerinnen haben angemerkt, sie haben weniger Lust auf Sex, wenn sie vorher schwer gegessen haben. Also so in die Richtung würden wir das dann formulieren. Es ist natürlich eine riesige Verantwortung. Also wir veröffentlichen auch nur sehr, sehr selten und noch Rücksprache Nachrichten zum Beispiel. Also wenn wir auf unseren Social-Kanälen Nachrichten teilen oder Feedback teilen, dann fragen wir auch vorher, ob das okay ist, wenn wir die Nachricht ohne das Gesicht.
Genau, stellt euch sie einfach vor, während sie das spricht. Helena, du hast im Team vom Guten Rat für Rückverteilung moderierte Diskurse in einem bisschen kleineren Umfeld erlebt. Da habt ihr die Audience dazu eingeladen, gemeinsam zu diskutieren, aber auch gemeinsam Entscheidungen zu treffen, was ja gar nicht so einfach ist. Welche Kraft können gut geführte Diskurse haben?
Also was auf jeden Fall sehr stark hervorgegangen ist aus diesem Prozess war, wie arg das ist, wenn Menschen sich gehört fühlen. Also das ist wirklich der Kern davon gewesen und das haben wir ab dem ersten Wochenende auch kontinuierlich zurückbekommen, war, dass sich so viele Menschen, die ja total unterschiedlich waren in diesem Rat, gar nicht bewusst waren, dass ihre Stimme zählt. Und die Moderation hat das wahnsinnig gut gemacht, wirklich unterschiedliche Wissensstände, das waren 50 Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten zusammenzubringen und in verschiedene Themengebiete auch einzuführen. Also es ist um die Vermögensfrage gegangen, was schon mal was ist, womit sich nicht viele auskennen. Geld ist ein sehr emotionales Thema, da hat jeder einen anderen Zugang dazu. Und gemeinsam über diese 6 Wochenenden hat sich das so ergeben, dass da eine Gemeinschaft entstanden ist, gemeinsame Ideen und ein ganz starker Diskurs, wo wirklich jede Stimme auch gezählt hat. Das ist sehr besonders und das war ganz besonders, das in diesem kleinen Rahmen auch mitzuerleben und war natürlich was wir auch für die Kommunikation sehr considered haben, was das bedeutet in diesem kleinen Rahmen, dass es so einen positiven Diskurs gibt, der nicht ohne Probleme war natürlich. Also wenn unterschiedliche Meinungen aufeinander kommen, dann darf auch diskutiert werden, aber am Ende ist es immer dieser demokratische Prozess gewesen, der so beeindruckend war.
Du hast ja versucht, auch diesen demokratischen Prozess ein bisschen mit auf Social Media zu nehmen und zu kommunizieren. Ja, was waren da die Herausforderungen, diesen Diskurs vom Analogen ins Digitale zu transformieren?
Also bei uns war natürlich sehr besonders, dass wir nicht alles kommunizieren durften. Wir hatten natürlich während der Prozess gelaufen ist, das waren 3 Monate, war es so, dass wir inhaltlich recht wenig teilen durften. Wir wollten aber natürlich die Community, die wir online hatten, die von Anfang an noch irgendwie sehr viel wissen wollten, die haben sich auch ganz viel eingebracht, wollten wir natürlich informiert halten und haben dadurch halt auch geschaut, was weiß unsere Community noch gar nicht? Was sind die Dinge, die die Ratsmitglieder nicht wussten und haben das dann auch transferieren können auf die Kommunikation, die wir online gemacht haben, um niederschwellig auch schon mal Content zu bringen, um dieses sehr komplexe Thema von Vermögen, Vermögensverteilung, wo fehlt's in Österreich, irgendwie näher zu bringen, einer Community, die ja auch nicht nur aus einem bestimmten Pool oder einer bestimmten Bubble gestammt hat, sondern doch auch sehr viele verschiedene Menschen erreicht hat. Das war schon die Herausforderung, da zu schauen, was dürfen wir sagen und was wissen die Menschen noch nicht und was wollen sie aber hören von uns. Das ist eine Gratwanderung und das war irgendwie so die größte Aufgabe.
Mit unseren Burst Your Bubble Events machen wir es quasi umgekehrt wie Helena und der Gute Rat. Da wollen wir die Podcast-Reportagen, die man sich zu Hause online anhört, in die reale Welt bringen. Bei unseren journalistischen Veranstaltungen kombinieren wir die aufgenommenen Interviewsequenzen mit unterschiedlichen Stilmitteln wie Schauspiel, Tanz, Musik oder Performance und machen damit die Orte und die Geschichten aus den Podcast-Folgen erlebbar. Für unsere Community ist es auch immer gute Gelegenheit, sich mit anderen über die Inhalte der Reportagen auszutauschen. Bei einem unserer Burst Your Bubble Events zur Reportage über den Waschsalon in Chicago haben wir beispielsweise 3 Tage lang einen Waschsalon in Wien Neubau bespielt. Da konnte sich das Publikum durch Live-Talks, ein Silent Podcast Listening, eine Fotoausstellung, ein Filmscreening und Drag-Performances mit diesem Mikrokosmos auseinandersetzen.
Christian, euer Publikum oder Publikum ist falsch, eure Audience, eure Community ist ja wahrscheinlich auch sehr, naja, mittelmäßig divers, aber in sich vielleicht schon wieder ein bisschen divers. Wie muss so ein Online-Raum gestaltet sein, dass ein konstruktiver Diskurs stattfinden kann und worauf legt ihr Wert beim Standard? Habt ihr Regeln, wie ihr diesen Raum öffnet?
Da könnte ich jetzt eine extrem lange Antwort geben. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Das ist nicht leicht. Also du sagst, sie ist mittelmäßig divers, unsere Community. Das stimmt, sie ist uns auch zu wenig divers, muss ich auch dazu sagen. Aber prinzipiell einmal kann man sagen, es sind so ungefähr 30.000 Menschen, die sich im Monat in irgendeiner Form äußern oder zu Wort melden online. Es sind aber viel, viel mehr, die das lesen und rezipieren. Sozusagen, das ist einmal ein ganz wichtiger Grundgedanke, wenn wir uns um diesen Diskurs kümmern, dass es uns einerseits um die Diskursteilnehmerinnen geht und andererseits aber vor allem auch um die, die zuschauen, die lesen und die wir vielleicht aktivieren können. Und wir wollen natürlich mehr aktivieren und wir wollen, dass diese Community noch diverser wird. Wie macht man das? Ich würde mal sagen, das Erste ist, dass man überhaupt professionelle Moderatorinnen hat. Also ein Online-Diskurs ohne Moderation, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wir haben das ja sogar schon im Fernsehen mal gesehen, in Wahlkampfdiskussionen, die ohne Moderator stattgefunden haben, dass das auch schwierig war. Ich denke, online ist es noch umso schwieriger, weil wir ja diesen Online-Disinhibition-Effekt, also den Enthemmungseffekt haben, der zusätzlich dazu beiträgt, dass Menschen, die sich hier auf einer Bühne oder in einem Fernsehstudio zivilisiert verhalten würden, dann nicht zivilisiert verhalten. Dieser Online-Enthemmungseffekt ist übrigens nicht bloß negativ, der wird oft nur als negativ wahrgenommen, der ist auch positiv. Also das, was wir vorher gehört haben von dem Beziehungspodcast oder Sexualitätspodcast, genau solche Geschichten lassen sich ja auch leichter online erzählen, wegen des Online-Enthemmungseffektes. Man braucht professionelle Moderation, ist das eine. Und das zweite ist, diese professionelle Moderation muss sich meiner Meinung nach auf der einen Seite mit dem beschäftigen, was wir alle im Kopf haben, nämlich herausfiltern von der Destruktivität, von Hass im Netz, von Kommentaren, die nicht den Richtlinien entsprechen. Aber das darf es nicht nur sein und nach Möglichkeit sollte es möglichst wenig davon sein. Denn wir können uns auch damit beschäftigen, sozusagen die konstruktiven Beiträge, denen die Aufmerksamkeit zu schenken, also die in den Vordergrund zu heben. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Schlüssel, wie es gelingen kann. Die Voraussetzung ist immer, dass ich ausreichend Ressourcen habe, das zu tun. Also sehr, sehr viele Medien haben diese Ressourcen einfach nicht oder Communities haben diese Ressourcen nicht und dann gelingt es schlecht. Aber Das würde ich sagen, ist der Kern. Und dann brauche ich auch noch Technik dazu. Also wir haben beim Standard das Glück, dass wir eine eigene Plattform haben, auf der wir die Community haben. Wir haben zusätzlich auch noch auf Social Media natürlich Communities. Und diese eigene Plattform kann ich gestalten. Also wir haben zum Beispiel vor vielen Jahren eingeführt, dass wir als Moderatorinnen und auch als, also wir haben ja auch eine Gruppe an User-Moderatorinnen, die das können, Postings voranstellen können, dass wir sozusagen die hinaufheben können und damit den Diskurs sehr stark beeinflussen können. Also wirklich sozusagen sowohl für Leserinnen die interessanten Dinge hinaufheben, als auch interessante Einstiegspunkte für die Diskussion sozusagen bereitstellen.
Ja, ich habe eben mit Sina von Couchgeflüster auch gerade darüber gesprochen, welche vielleicht Vorteile oder welche anderen Zugänge sie zu ihrem Audience haben, so, weil sie eben vielleicht nahbarer wirken oder persönlicher wirken und nicht so die Redaktion sind. Und genau, in einem Vorgespräch hat sie mir erzählt, dass sie von ihren HörerInnen eher als die große Schwester oder die beste Freundin erlebt werden oder ja genau als jetzt die hoheitliche Mutter, die alles besser weiß. Und ich habe sie gefragt, ob sie darin einen Unterschied sieht zu anderen Medien oder Institutionen und worin die Chancen von dieser Art von Beziehungen liegen, die sie als PodcastmacherInnen mit ihrer Community haben. Und da brauche ich das Audio 3 einmal bitte.
Ja, im Vergleich zu einem klassischen Medien, sage ich jetzt mal, ist es natürlich schon so, dass, egal ob das jetzt im Influencer-Bereich ist oder im Podcast-Bereich, dass man natürlich durch dieses Persönliche, durch das, dass man sich selber zeigt, schon mehr die Leute zum Mitmachen und zum sich reinfühlen bewegen kann, glaube ich. Also es ist schon ein Faktor, oder ein Vorteil, den klassische Medien dann eben nicht haben, durch das, dass sie einfach eine Marke sind und als Marke auch nach außen hin auftreten. Gibt es natürlich auch immer wieder Journalistinnen und Journalisten, die selber dann innerhalb eines Mediums zur Marke geworden sind und auch wahnsinnig viel Schlagkraft bei der Community haben. Also man assoziiert dann einfach die einzelnen Redakteure, Journalisten, Moderatoren, Moderatorinnen auch mit dem Medium. Das ist natürlich schon ein Vorteil auch fürs Medium. Man hat aber eben durch diesen persönlichen Zugang als Podcaster, als Podcasterin schon nochmal mehr die Chance, die Leute eben zu erreichen. Auch durch diese wahnsinnig persönlichen Inhalte. Und ich schätze mal, man kann sich vielleicht ein paar Tipps aus diesen neuen Medien vielleicht als klassisches Medium auch abholen. Nämlich, dass es auch völlig okay ist, zum Beispiel mal Fehler zuzugeben, wenn einem als Redaktion bei einem Artikel online zum Beispiel irgendwie Fehler unterläuft. Das machen eh schon sehr viele Medien, dass sie dann drunter schreiben, dass da ein Fehler passiert ist und dass es eine aktualisierte Version jetzt ist. Solche Dinge machen, glaube ich, schon noch mal nahbarer. Und generell glaube ich, dass dieses Gefühl Nahbarkeit und Authentizität für klassische Medien auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Überhaupt im Zusammenhang mit Fake News, mit Populismus ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, die Leute auch wieder auf einer persönlichen Ebene zu erreichen und eben nicht nur versuchen, diese Medienmaschine zu sein. Und ich glaube, auch im Zusammenhang mit KI wird das Menschliche immer wichtiger. Ja, man merkt es ja eh auch immer gerade in dieser Branche, wenn man eben zum Beispiel auf der Straße irgendwie erkannt wird oder so. Die Leute sind immer sehr ein bisschen starstruck teilweise auch, weil sie dann eben diese Person, die sie zum Beispiel nur aus dem Fernsehen kennen oder nur aus dem Radio kennen, dann doch einmal in echt erleben. Und ich glaube, dass das voll wichtige Begegnungen sind, die man dann auch sehr gut nutzen kann und die man auch bestmöglichst nutzen sollte, dass man einfach auch mit der Community interagiert und also nicht nur im Internet, sondern auch on a daily
basis. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr darauf reagieren möchtet. Musst.
Sehr gerne. Nein, ich finde das vollkommen richtig. Also auch klassische Medien können sozusagen dieses Einbeziehen der Audience dazu nutzen, hier Beziehungen aufzubauen. Das machen bei uns manche Journalistinnen ganz, ganz fantastisch. Also Hans Rauscher zum Beispiel ist immer in den Kommentarspalten und diskutiert da sehr, sehr viel. Der kennt die Userinnen. Eine Renate Graber zum Beispiel, eine Wirtschaftsjournalistin, die früher mal gar nicht so begeistert war von der Community, die hat dann durch die Live-Berichte von Untersuchungsausschüssen vor allem die Community kennengelernt, interagiert sehr, sehr stark mit der Community, ist auch persönlich bekannt. Also das sind, also ich halte das für sozusagen sogar die größte Chance eines Mediums, dass wir uns öffnen. Durch dieses Öffnen wird man in gewisser Weise auch verletzlich, das muss man sich auch eingestehen. Man verliert ein wenig die Kontrolle, man weiß nicht, wohin geht die Reise genau, weil man gibt ja bei dem Öffnen auch ein Mitspracherecht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich sagen würde, macht mir Vorschläge für Stories, die euch interessieren, ja, ich muss dann was damit tun. Ja? Wenn ich das nicht tun will, dann sollte ich nicht fragen. Aber öffnen und dadurch eben sozusagen diese Beziehungen aufbauen und das Vertrauen aufbauen. Also wir haben heute schon oft gehört, das Problem von Medien ist ja oft, dass wir jetzt einen Vertrauensverlust erleiden, aber wir haben es auch in der Hand, etwas dagegen zu tun und das ist eben unter anderem durch diese Beziehungsarbeit.
Ja, ich würde auch sagen, das Vertrauen zu stärken ist wirklich the main incentive, was sie gesagt hat, auch mit der Kommunikation auf Augenhöhe finde ich ganz wichtig, weil es so viele Menschen gibt mit so vielen unterschiedlichen Wissensständen auch. Ich möchte nicht, wenn ich ein Medium konsumiere, das Gefühl haben, ich weiß zu wenig oder ich kenne mich nicht aus. Es muss niederschwellig genug sein, damit ich mich mit Inhalten auseinandersetzen kann, damit ich mich überhaupt mal als Teil des Diskurses fühlen kann, sonst habe ich das Gefühl, ich kann nicht mitreden. Also ich glaube auch, dass diese Niederschwelligkeit, dieser niederschwellige Zugang, aber auch diese nahbare Kommunikation ganz wichtig ist dabei und es bindet die Leute ja dann auch an einen. Das ist ja dann die Community, baut das Vertrauen auf, hat das Gefühl, sie hat hier eine Stimme und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, moving forward, weil online hat eigentlich jeder eine Stimme, dann möchte man sie in seiner Community haben.
Ja. Ich würde jetzt gerne die Runde öffnen und euch die Möglichkeit geben, euch hier dazuzusetzen. Falls ihr Fragen habt an eine Teilnehmerin, falls ihr eigene Erfahrungen teilen möchtet, falls ihr ein Hassposting absetzen wollt, wird kuratiert. Genau. Gibt es schon jemanden, der sich traut? Kann auch nur ganz kurz sein. Muss gar nicht lange sein. Ja, willst du dich kurz dazusetzen? Oh, jawohl! Du bist eine Kommentarspalte jetzt.
Nein, tatsächlich nicht. Also meine Frage wäre tatsächlich, ob ihr irgendwie Tipps habt, wenn man auf Social Media was machen möchte und die Community da einbinden möchte, ob ihr da irgendwie so, keine Ahnung, drei Sachen sagen könnt, wie kann man erfolgreich eine Community aufbauen und was ist das Wichtigste beim Community Management?
Bleib ruhig sitzen.
Also wie gesagt, die nahbare Kommunikation, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ein Punkt, jetzt zum Beispiel, was die Themenwahl betrifft, auch irgendwie zu überlegen, was ist das, was meine Audience wissen möchte. Das kann super niederschwellig auch gehen, einfach in einer Instagram-Story zu fragen, was wollt ihr hören, was interessiert euch, da was rauszunehmen, dann auch darauf zu achten, in den Kommentaren irgendwie zu engaging zu sein, auf Dinge einzugehen, auch offene Fragen zu stellen, damit sich die Leute auch wirklich einbringen können. Und was ich in der Vergangenheit auch schon gemacht habe, ist gezielt die Community fragen, ob sie mir was erzählen möchte und das dann auch mit aufnehmen, das verwerten, sich eine Story holen, wo ich dann sagen kann, das ist quasi jemand von euch, jemand von uns und dem geht's so, weil das einfach die Relatability auch erhöht und dann auch wieder das Vertrauen.
Du hast schon fast alles gesagt. Ich würde es noch ergänzen, also was meines Erachtens sehr, sehr gut funktioniert, ist sehr genau sagen, was will ich von euch hören, wie will ich euch einbinden, was für einen Zweck hat das, was mache ich damit. Das ist meiner Meinung nach eine Kritik auch an sozusagen traditionellen Online-Medien wie auch den Standard, was wir über viele, viele Jahre und Jahrzehnte fast falsch gemacht haben. Wir haben gesagt, hier ist ein Artikel, drunter lasst euch aus dazu. Ja, das ist ein Fehler. Je besser wir, je konkreter wir sagen, jetzt will ich aber deine persönliche Geschichte zum Beispiel dazu hören, desto besser funktioniert das. Und dann auch noch präsent sein. Also jetzt sozusagen nicht dass sich selbst überlassen, sondern eben zum Beispiel auch nochmal eine Rückfrage machen. Sagen, was nehme ich auf, was mache ich weiter mit euren Geschichten. Das würde ich für erfolgreich halten.
Ein Tipp von uns, wie man seine Community einbinden kann, ist, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, aktiv an der Produktion mitzuwirken. Bei Inselmilieu ist es uns wichtig, dass unsere Hörer und Hörerinnen nicht nur passiv Inhalte konsumieren, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, eine wichtige Rolle im Produktionsprozess zu übernehmen. Jede unserer Podcast-Folgen wird vor der Veröffentlichung nicht nur von Experten und Expertinnen geprüft, sondern auch von einer Community-Redaktion, die die inhaltliche Ausrichtung der Reportagen mitgestaltet. Anhand des erhaltenen Feedbacks überarbeiten wir die Reportagen dann und erst danach werden sie veröffentlicht. Wenn ihr das auch gerne mal machen wollt, dann meldet es euch gerne bei uns.
Ich habe abschließende Worte noch, auch von Sina als Sprachnachricht. Genau, vielleicht können wir die einfach noch abspielen. Danke.
Also ich bin ja immer sehr dafür, dass man einen Diskurs nur dann führt, wenn man auch selber dazu bereit ist, also wenn man auch die Energie hat. Ich glaube, gerade als Influencer hat man, also ist man ja in der Regel dann auch zum Beispiel ein Personenunternehmen oder hat halt vielleicht eine Handvoll Leute und man schreibt vielleicht im Affekt mal schnell was oder beantwortet einen Kommentar mal vielleicht ein bisschen salopper, als es eigentlich gemeint ist. Und das ist vielleicht etwas, was man schon auch wissen sollte, dass die Leute diese Dinge sich auch merken. Also wenn man mal einen Kommentar äußerst salopp formuliert, wenn die Leute mal beleidigt sind und sich angegriffen fühlen, dann kommen sie in der Regel auch nicht mehr zu dem Medium zurück. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Dilemma vom klassischen Journalismus, dass man, natürlich ist es wichtig, irgendwie mal mit Themen aufzuregen oder mal aufs Tapet zu bringen, die vielleicht nicht so angenehm sind und da einen Diskurs anzuregen. Aber generell, eben gerade im Community-Management-Bereich, ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, immer mit dem besten Beispiel voranzugehen, immer höflich zu bleiben, immer sachlich auch zu bleiben, doch auch vielleicht mit einem Augenzwinkern der Dynamik im Internet vielleicht auch mal den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es ist immer so aufgeheizt und ich glaube, gerade der Kollege vom Standard wird das wahrscheinlich jeden Tag erleben, dass es oft die Leute also anspornt, wenn sie da miteinander streiten online. Und ich glaube, gerade als Medium kann man dann doch auch so ein bisschen die Schlichtungsfunktion vielleicht auch annehmen und verschiedene Meinungen auch gelten lassen, auch wenn sie vielleicht nicht immer so angenehm sind oder verträglich. Aber also am allerwichtigsten ist natürlich die Etikette und die ist mit dem, da muss man wirklich mit dem besten Beispiel vorangehen. Also wenn ich nicht möchte, dass in meinem Forum unter meinen Postings, unter meinen Videos so und so auf diese Art und Weise gesprochen wird, dann darf ich auch nicht mich auf dieses Niveau begeben und muss einfach versuchen, so gut wie möglich mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, aber eben auf einem gewissen Niveau, also die sie dann auch auf meiner Seite haben möchte. Und ich glaube, die eigene Plattform sollte man insofern auch nutzen, um einen nachhaltigen Diskurs zu fördern, weil es natürlich auch auf meine Medienmarke total einzahlt, wenn die Leute unter meinen Beiträgen engagiert miteinander kommunizieren. Das ist ja sogar auch im Podcast-Bereich, bemerkt man das auch immer mehr, dass zum Beispiel Spotify auch immer mehr sich dem Social Network annähern möchte. Also diese Kommentarfunktionen zum Beispiel unter den einzelnen Podcast-Episoden wird immer mehr forciert. Das ist auch etwas, was für uns auch ziemlich wichtig ist, da auch mit der Community zu engagieren unter diesen Kommentaren eben. Also auch das Thema Podcast ist jetzt nicht nur mehr ein Pull-Medium, sondern durchaus auch ein Medium, das sehr wechselseitige Kommunikation ermöglicht, was ja auch sehr schön ist. Also wenn man die Chance nutzt, kann es sehr schön sein und auch toll auf die eigene Medienmarke einzahlen, wenn man das gut nutzt. Man kann natürlich auch Fehler machen. Ich glaube, davor ist niemand gefeit. Aber ich denke mal, in der Neugier und im Ausprobieren liegt auch irgendwo so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Und das wäre noch das, was ich den anderen MedienmacherInnen mitgeben möchte. Also auch unser Podcast hat Jahre gebraucht, bis er anwächst und wir lernen täglich Neues. Wir hören nie auf zu lernen und auszuprobieren und ich glaube, das ist auch das, was MedienmacherInnen antreiben soll und antreibt, die Neugier und das Interesse an Technik und Kommunikation.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank euch. Danke euch, dass ihr noch da wart. Ja, das war's.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke, Jana, fürs Moderieren dieses letzten Programmpunkts hier auf der Loft Stage. Ja, das war's hier oben mit dem Programm. Unten findet jetzt noch die 30 unter 30 Preisverleihung statt. Junge Nachwuchstalente werden jetzt gekürt.
Schön, dass ihr bei diesem Deep Dive mit dabei wart. Folgt uns gerne unter Inselmilieu auf Instagram oder abonniert unseren Newsletter auf unserer Website unter www.inselmilieu-reportage.at. Darin updaten wir euch, wenn wir neue Podcast-Folgen veröffentlichen oder Events veranstalten. Wir freuen uns, euch dort zu sehen.